Salü. Wir sind jetzt auf unserem Weg weiter nach Straßburg und nach einer kleinen Unterbrechung haben wir gedacht, wir machen jetzt mal weiter. Genau, und nochmal also dieser Moyer oder das Haus Moyer, um nochmal ein paar Fakten zu nennen. Es hat ewig langes Kellergewölbe. Das sind fast 28 Kilometer. Das ist wirklich riesig. Das wird immer nach und nach auch erweitert. Und Mouillet hat auch, beziehungsweise seine Nachfahren, haben dann auch nach und nach sich irgendwie zusammengetan mit anderen Herstellern. Wie zum Beispiel.
In Kilometer rechts abbiegen auf St. George.
Oui. Wahnsinns Design-Imperium. Was? Yves Saint Laurent hattest du, glaube ich, gesagt?
Genau, also der Cognac-Produzent Hennessy gehört da zum Beispiel noch zu. Der wurde eingekauft, quasi das traditionsreiche Haus Brunard wurde 1963 mitübernommen.
Und die verkaufen ja inzwischen auch Wahnsinnsflaschen. In ja, 2007 65 Millionen Flaschen. Da fragt man sich ja, wie kommen. Also, das sind ja immer 0,7 Liter Flaschen.
Abbiegen auf St. George.
Was sind das? Irgendwie 50 Millionen Liter? Ein bisschen, also, wo man irre, ja? Die muss man ja auch Wahnsinn. Irgendwie herstellen. Das ist ja nicht der einzige Champagnerhersteller.
Ja, eben. Aber sie dominieren halt wirklich die Champagner-Branche.
Ja. Haben wir jetzt schon ein Image inzwischen.
Ja.
3,7 Kilometer den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt Richtung A4 und Verdun verlassen.
Roger Federer ist ja unter Vertrag.
Genau, der
Formel 1 Team. Ich wollte dich nicht unterbrechen,
sorry. Ja, Roger Federer repräsentiert quasi das Haus seit 2012. Ja, und dann gehört auch Louis Vuitton.
Das war Vuitton, war nicht Yves Saint Laurent.
Genau.
Ja, die haben sich ja, die kennen sich ja alle.
Ja, bestimmt.
Alles große Freunde und
ja.
Am liebsten wahrscheinlich noch mit Napoleon zusammen.
Genau. Mittlerweile heißt das Ganze LVMH, also Louis Vuitton Moet Hennessy. Also das ist wirklich
ein Imperium.
Ein Imperium, ja.
Der schönen Künste.
Wie sagt man nochmal, eine Holding. Ja, genau. Sie haben, genau, wie gesagt, 2007 62,2 Millionen Flaschen verkauft. Das ist unglaublich. Und also das Weingut, also zu dem Weingut gehören 1150 Hektar Rebfläche der Champagne.
In Kilometer den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt Richtung Havre und Schwedern verlassen.
Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ich versuche es mal so in was den Fußballfeldern vielleicht so zu unterteilen. Aber ich muss jetzt mal kurz gleich gucken, wie viel Hektar so ein Fußballfeld hat. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Auf jeden Fall ist das einfach nur riesig. Die haben auch in den Gewölben. Das ist so groß.
An der ersten Ausfahrt Richtung A4 und Verdun verlassen.
Dass es sogar Straßenbezeichnungen da unten gibt. Das
haben die auch ein Navi.
Bitte jetzt rechts. Brauchen die wahrscheinlich auch.
Kaufen Sie die Premium-Version.
100 Meter auf Autoroute der LS fahren.
Genau. Ja. Das zu Moet. Ja, und dann sind wir weitergefahren nach Verdun und haben uns da das Kriegsdenkmal angeschaut. Und zwar ist das das Beinhaus von Douaumont, heißt das. So ein längeres, ganz langes Gebäude mit einem Dach.
Auto Rüzeter LS fahren.
Und in der Mitte ist halt nochmal so ein Turm, wo eine riesige Glocke drin ist. Und wenn man da hinkommt.
Wahnsinnig beeindruckend.
Ja.
Also allein durch den Wald, durch den man am Anfang fährt, ist ein
richtig schön.
Sehr lichter Wald. Die Sonne steht gerade sehr, sehr tief. Zum Autofahren perfekt.
Ja.
Aber die Stimmung, die da drin entsteht, das ist wirklich. Hat so ein bisschen Mio mein Mio-Feeling in diesem. Kennst du das Buch?
Ja.
Der gibt es ja auch im dunklen Wald. Autoroute DLS.
Ich fand ihn jetzt nicht düster, aber er hat einfach so eine. Man merkt, vielleicht auch durch die ganzen kaputten Gebäude, Ruinenteile, alles, was da so rumsteht, was da für so eine Stimmung ist.
Ja. Ist halt. Ja, beeindruckend. Also, dieses Beinhaus von Durmont ist eine französische Grabstätte. Und in diesem Gebäude sind all die Gebeine von den Soldaten, die nicht identifiziert werden konnten nach der Schlacht von Verdun. Und man meint es nicht, wenn man das Gebäude sieht, aber in diesem Gebäude liegen 130.000 nicht identifizierte Soldaten. 130.000. Und auf dem, also direkt daneben oder da drum, ist halt ein Friedhof. Und da liegen auch nochmal über 16.000 Soldaten begraben.
Also ist eine, von denen man aber den Namen feststellen konnte.
Genau.
Und das sind diese weißen Kreuze. Das ist. Ich krieg jetzt gerade noch mal Gänsehaut, weil es einfach wahnsinnig ist, dieses Gefühl da zu stehen. Und
das ist auch wieder eine riesige Fläche, 144.000 Quadratmeter.
Und inzwischen gibt es sogar, habe ich vorhin gelesen, gibt einen. Der erste Deutsche kam jetzt.
Ja, genau.
Also, das war 2014. Also die Freundschaft damals aufleben zu lassen oder überhaupt einen Schritt aufeinander zuzugehen, hat Helmut Kohl ja gemacht.
Ja. Und es ist auch dieses ganz berühmte.
Mit diesem Kniefall. Bild.
Ja.
Es gibt auch eine Gedenktafel.
Ja.
Und trotzdem, das ist. Also.
Ja, das ist eine riesige Fläche mit den, weiß nicht, über 16.000 Gräbern. Wenn du das siehst, denkst du nur so. Wow. Das ist einfach ja, beeindruckend und bedrückend auch irgendwo, finde ich. Es lässt einem schon irgendwie so einen Atem kurz weg, muss man sagen. Ja. Ja, und jetzt
Muslime und Juden haben jeweils noch eine eigene Gedenkstätte.
Ja.
Einfach damit die in die jeweilige Himmelrichtung gehen. Mekka zeigt.
Genau.
Auch das vergisst man ja gerne, dass da ja auch ganz viele sind ja, haben ja nicht nur Franzosen gekämpft im Ersten Weltkrieg. Ja.
Ja.
Da sind ja ganz viele Menschen mit reingezogen worden. Ich glaube, jeder in seiner Familie hat irgendwie eine Geschichte, wo entweder jemand geflohen ist oder in den Krieg musste oder irgendwelche entfernten Verwandten. Also es zieht sich ja dann doch immer mal wieder wie ein roter Faden durch die Geschichte von Deutschland und von Europa. Und darum sollten wir auch alles dafür tun, dass Europa am Leben bleibt und nicht kaputt geht wie unser rechtes Spektrum in Deutschland, das ja gerne hätte.
Ja,
das, was uns das alles gibt und allein das, was Felix und ich jetzt hier gerade machen, dass wir durch Frankreich fahren können, dass wir eine Währung haben, dass wir navigieren können, keine Roaming-Gebühren mehr haben, dass wir einheitliche Gesetze haben oder klar, übergeordnete Gesetze. Natürlich kann man das immer verbessern und machen und tun, aber das, was uns das alles gibt, als großes Land, dieser Zusammenhalt und diese Freundschaften, das haben wir ja auch gespürt immer wieder, wie freundlich und aufgeschlossen die Franzosen uns jetzt gegenüber waren. Auch da kommt es sicher darauf an, an welchen Franzosen man gerät, aber bis jetzt, und ich glaube, das ist ein großer Teil und ich glaube auch ein Gedankenwechsel, dass wir inzwischen sagen, okay, wir sind Europäer. Also ich fühle mich auch mehr als Europäer als als Deutscher inzwischen. Ja, das finde ich schön.
Ja, klar, es ist nicht perfekt, es hat noch viele Macken, aber
es ist klar. Aber allein, dass wir einfach problemlos über die Grenzen fahren.
Klar.
Ja, also wir sind über Belgien, Frankreich, wir hätten auch nach Portugal fahren können. Wir haben eine Währung
und
wir haben eine Idee.
Ja.
Zusammen mehr bewegen können.
Auf jeden Fall. Da müssen wir es unbedingt.
Und gerade auch als Bündnis gegen Krieg. Also es ist sinnlos, weitere solche Monumente in die Landschaft zu setzen, weil wir irgendwo Krieg führen müssen. Das ist, kann nur der letzte Lösungsansatz überhaupt sein. Und es sollte aber keiner sein. Wie oft wir inzwischen festgestellt haben, dass die Geheimdienste uns auf der Nase rumgetanzt sind und es doch keine Atomwaffen gab. Oder Nuklearanreicherung. Wir haben der Amerika, was die, das nennt man zwar nicht mehr Weltkrieg, aber wie viele Kriege Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat, das ist völlig absurd. Wie viele Menschen, Millionen Menschen daran gestorben sind, egal ob im Feindesland in Anführungsstrichen oder eigene Soldaten.
Ja.
Jetzt gerade wieder das Wettrüsten mit Russland für nichts und wieder nichts. Dann wirbt Russland damit, dass sie jetzt Atomraketen oder Raketen haben, die bis nach Amerika kommen. Zack, kriegt Deutschland irgendwie den Auftrag, Atombomben, die neuen amerikanischen Atombomben sollen jetzt doch irgendwie nach Rammstein kommen. Man sagt, wofür brauchen wir in Deutschland amerikanische Atombomben? Ich fühle mich deswegen nicht sicher.
Nein, ja, das Gegenteil.
Und kein Mensch braucht eine Atombombe. Niemand. Wofür? Wir können irgendwann darüber reden, wenn feindliche Aliens auf uns zukommen, dass wir dann vielleicht eine Technologie haben, um zu sagen, oh, wir...
Ja.
So. Gibt's nicht, haben wir nicht, ist unwahrscheinlich. Also, dass irgendwo im Weltraum irgendwo irgendwie eine Spezies existiert, ja. Und ob die jetzt weiterentwickelt sind als wir oder nicht,
wer weiß.
Wer weiß das. Aber vielleicht sagen wir denen auch einfach mal freundlich Hallo. Und nicht, hier ist unsere Atombombe, wollt ihr mal gucken? Nee, nix gucken, heller Blitz, tot. Ist doch Bullshit.
Ja. Ja, es ist schon beängstigend, in welche Richtung sich das gerade wieder entwickelt. Auch gerade so Trump, der jetzt irgendwie halt mit seiner America First Agenda auch irgendwie mehr so NATO und Europa entzweien will. Und
ja, auch unter Druck setzt einfach. Also Deutschland soll jetzt 2% des Bruttoinlandsproduktes fürs Militär ausgeben. Und man sagt, nein, das ist der falsche Ansatz. Deutschland sollte, wenn überhaupt, eine vernünftige Armee auf die Beine stellen und diese Menschen müssen gut ausgerüstet sein.
Ja.
Es kann nicht sein, dass wir kaputte Waffen haben, keine Helikopter und fast alles durch die Presse geht. Das kann nicht sein, da riskieren Menschen für uns, weil das Mandat kriegen sie ja vom Parlament. Die müssen ausgerüstet sein, wie sie ihr Leben schützen können. Weil sonst brauchen wir, schicken wir sie auf eine Selbstmordmission. Das kann auch nicht sein. Aber das sind Aufbaumissionen in Mali. Wir brauchen doch nicht ein Land überfallen, weil wir uns bedroht fühlen. Wir sind die Weltnahrungskettenspitze. Was wollen wir noch? Wir können anderen Menschen nicht das Wasser wegnehmen und das Trinken wegnehmen und erwarten, dass die zu Hause bleiben. Und sagen, aha, du musst jetzt verdursten, aber ich kann mal Nestle-Wasser trinken. Also Leute, trinkt Leitungswasser, kauft euch eine Glasflasche und füllt die wieder auf.
Ja. Das Welt im großen Gefallen.
Ja, das muss man jetzt auch, also wir haben jetzt hier auch unfassbar viel Plastik im Auto. Nicht, weil wir wollen.
Sondern weil es ja einfach nichts anderes gibt.
Es geht nicht. Weil die Franzosen haben noch ein kleines Plastikproblem. Da ist Deutschland ja schon auf einem guten Weg. Aber da geht auch noch mehr.
Ja.
Ja, und um die bedrückende Stimmung am Ende noch weiter zu erdrücken, haben wir dann
Halleluja gehört von Leonard Cohen. So schön auch oft gecovert. Auch gut gecovert von Jeff Buckley zum Beispiel. Das ist ganz cool. Ja.
Bei Halleluja muss ich immer an eine Geschichte denken. Das habe ich als Kind, hat mir meine Mutter irgendwann erzählt.
Okay.
Ich war in der Kirche. Meine Mutter ist so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist gläubig. Und dementsprechend war ich ab und zu mal mit ihr in der Kirche, ne, wie man das als braver Bub so macht.
Ja.
Und ich muss irgendwann unglaublich beleidigt gewesen sein. Ich habe gedacht, ich will da nicht mehr hin und alles ist doof. Und ja, warum denn? Ja, am Anfang singen immer alle Hallo Julia. Ich wollte auch, dass sie Hallo Nico singen. Meine Mutter hat es dann aufgeklärt und ich glaube, ich habe das dann verstanden.
Halleluja.
Ich kannte eine Julia und ich fand das doof. Das war nicht in Ordnung.
Ja, verständlich.
Ja, unser Host ist eigentlich auch ganz cool. In Straßburg.
Ja.
Ja, wir kommen jetzt deutlich später an.
Ja. Eineinhalb Stunden.
Also irgendwann.
Aber kein Problem.
Gegen 10 Uhr kommen wir, glaube ich, an. Oder halb 10.
Halb 10, ja.
Dann müssen wir noch was Essbares erjagen.
Ja.
Weil auch langsam nagt es da. Wir haben noch Nektarinen.
Ja, stimmt. Entschuldigung. Amy, ich glaube, wenn wir zu Hause sind, muss ich echt nach Schlaf nachholen.
Keine Ahnung. Ja, zu Hause, wenn wir wieder arbeiten sind.
Ich habe noch ein paar Tage frei.
Ich glaube, ich nehme hier mal, Chef, falls Sie das hören, das ist echt übel mit den Blasen. Weil ich überlege wirklich, ob ich am Montag zum Arzt gehe, weil ich kann eigentlich echt nicht laufen. Und ich muss aber nächste Woche laufen, weil ich ein großes Fotoshooting habe. Und vielleicht kann eine meiner Kolleginnen das dann übernehmen. Und das ist immer so blöd, weil eigentlich denke ich so, als ich letztes Jahr krankgeschrieben war, ich konnte ja mit einer Hand arbeiten. Ich konnte nicht fotografieren, aber ich kann ja, was weiß ich, irgendwie Akten sortieren. Warum schlage ich vor, dass ich Akten sortiere?
Keine Ahnung.
Oder Kaffee kochen. Auf jeden Fall fand ich es ziemlich geil. Wir kriegen eine neue Auszubildende, oder haben eine neue Auszubildende. Die hat leider an ihrem zweiten Tag einen Unfall gebaut auf der Autobahn. Also an der Stelle gute Besserung, falls es dir, keine Ahnung, wie es dir geht. Ich hoffe, dir und deinem Auto und allen anderen geht es gut. Aber die muss vorgeschlagen haben am ersten Tag, ob sie morgens Brötchen mitbringen soll. Fand ich sehr, sehr nice. Also haben alle gesagt, nee, musst du nicht, aber einfach, dass ein Auszubildender auf die Idee kommt, zu sagen, hey, ich bring Brötchen mit, ich fahre bei einem Bäcker vorbei, ich glaube, ich muss mit dir darüber reden. Also ich bezahle das. Ja? Aber dann muss ich mir morgens keine Brötchen holen, wenn die da Bock drauf hat.
Ja.
Ich weiß aber nicht, fragen, machen Menschen das aus Höflichkeit oder machen das Menschen, weil sie Bock drauf haben und aus Höflichkeit? Ich glaube, das muss ich rausfinden. Ja. Wenn man jemanden fragt, ob er das aus Höflichkeit macht, kriegt man eine ehrliche Antwort dann?
Nein, nicht unbedingt.
Also wie kriege ich meine ehrliche Antwort?
Du fragst mich jetzt was.
Du bist doch hier Platon-Versteher. Ja, du.
Ich?
Ja.
Sagt wer?
Ich.
Tja.
Schwieriges Thema. Also wenn ihr wisst, wie man die Wahrheit aus jemandem rausbekommt, ohne zu foltern, und auch das ist ja sehr umstritten, ob Waterboarding zum Beispiel die Wahrheit preisgibt oder ob einfach irgendjemand irgendwann was sagt, um da auszusteigen.
Deutsche.
Füchs. Füchs 9409, falls du jemals diesen Podcast hörst, fühl dich gegrüßt. Wir sind direkt hinter dir. Ja. Fahren aber schon 120, wir dürfen nur 110 fahren.
Tja.
Jetzt fahren wir bremsen mal ein wenig.
Ja, Wir haben schon mehrere Deutsche auch getroffen hier und immer schön gewunken.
Wir sind die, die verrückt im Auto winken. Ihr winkt ja nicht zurück. Oh, wir müssen schon wieder Geld bezahlen.
Boah, Pärsch. Pärsch.
Aber wir haben das Prinzip irgendwie verstanden. Auch wenn nirgendwo das Geldzeichen ist, man fährt einfach irgendwo anders hin und steckt einfach vom Felix die EC-Karte rein. Zack, hat man bezahlt. Alle Probleme gelöst.
Ja.
Jetzt müssen wir uns hier erst wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Für Menschen, die entscheidungsschwierig sind. Jetzt hat der BMW gerade mal direkt rüber gezogen.
Ja.
Der Füchs. Füchs, du musst noch Autofahren üben.
Das will ich.
Was? Nee. Wir haben nur. Ah, das sind zwei Frauen?
Nee, das ist ein Typ.
Ist ein Typ?
Ja.
Ist ein Typ, der aussieht wie eine Frau?
Ah, nee. Mal zu. Was? Na? Nee, das ist ein Typ.
Das ist ein Typ.
Frauentyp.
Scheiß die Frau fährt. Glaubst du, Freundschaften waren früher im Ersten Weltkrieg anders als heute?
Ja.
Ja?
Ich weiß nicht, wie
Freundschaften... Ich glaube, der familiäre Zusammenhalt war ein ganz anderer. Ich glaube, gerade Soldaten haben eine... So eine Verbundenheit, weil die müssen sich ja so unfassbar auf sich verlassen. Jetzt, hier kann man wieder nicht mit Karte bezahlen. 3,60 Euro bitte.
What? Warum kann ich nicht mit Karte bezahlen?
Ich habe doch keine Ahnung. Haben wir Geld?
Wir haben kein Geld.
Wir sind arm und haben kein Geld.
Ja, warte.
Wir sind jung und...
Scheiße.
Wir sind jung. Entschuldigung. Ah, Gott sei Dank ist hinter uns keiner. Wir haben auch kein Geld.
Ah, oh, ist es mir das Katz.
Ich habe einen Kassenzettel. Haben wir einen Schein? Oh, ich glaube, ich habe nur einen. Oh, ich habe noch einen 5-Euro-Schein.
Ja.
Oh, wisst ihr, dass das echt furchtbar ist, Geld da reinzustecken? Und noch schlimmer ist es, Geld aus dem Ding da wieder rauszufischen.
Ja. Das ist irgendwie ziemlich doof mit den Automaten.
Oh, jetzt muss ich echt aussteigen. Kacke, ja. So. Kennst du das? Ich habe dann immer Angst, dass die blöde Schranke runtergeht. Ja, das habe ich auch. Felix sucht Geld. Ich schneide mich schnell wieder an. Ich muss leider weiter von hinter mir stehen.
Ja, warte.
Felix sitzt im Fußraum falsch rum und sucht das Geld. Wir fahren jetzt auf eine Autobahn.
Ja, und?
Bist du eigentlich wahnsinnig? Aber es blieb auch nicht, weil du sitzt überhaupt nicht mehr auf dem Sitz. Oh
ja.
Gott.
Also,
falls jemand deine Eltern diesen Podcast hört.
Wenn sie mich umbringen.
Ja. Gut, du springst sowieso aus dem Flugzeug.
Au! Gut, aber.
Ich könnte kurz bremsen, das wäre sehr witzig. Du sollst weniger fluchen. Nur weil du T-Shirts anziehst, wo Jesus weiße Augen hat, darfst du nicht automatisch fluchen.
Ich habe mal gehört, dass Menschen, die mehr fluchen, ehrlich Menschen sind.
Warum? Vielleicht gibt es ja einfach Menschen, die nicht fluchen. Die deswegen nicht ehrlich.
Keine Ahnung. Nee, ich war nicht ehrlich, aber ausgelassener oder so. Weil die halt ihre Wut rauslassen.
Achso. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind einfach nicht wütend.
Meinst du?
Ja.
Kann man nie wütend werden?
Nee, nie nicht. Aber also ich bin sehr impulsiv. Ich kann schon echt ein Arschloch sein. Also ich nicht. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die sind so... Ach ja. Kennt ihr Menschen, die so... Ach ja, also... Also haben wir das Freundschaftsthema noch, Freundschaft, Liebe und was sind die großen Themen, die wir philosophisch bearbeiten und beenden wollten heute?
Ja, Freundschaft und...
Ah, Platon.
Platon.
Ja, okay. Du kannst aber ergoogeln, was Platon so wollte überhaupt mit platonischer Liebe. Felix muss erst sein Armband reparieren.
Nein, das Armband ist Schrott, das muss ich immer mal wegwerfen, muss man hin.
Wir unterbrechen kurz und ergoogeln, was platonische Freundschaft ist. Bis in für euch 2 Sekunden, für uns 10 Minuten.
Also, es gibt eigentlich 2 Arten von platonischer Liebe. Die eine, beide gehen eigentlich auf den griechischen Philosophen Platon zurück. Und die erste, die eigentliche platonische Liebe besteht eigentlich darin, ja, das ist sehr schwer zu beschreiben. Und zwar, dass man die Liebe quasi umgeht und einen bestimmten philosophischen Weg beschreitet, um immer mehr oder immer höhere Erkenntnisse zu bekommen, um so dann die höchste Stufe zu erreichen. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt und nicht verständlich. Ich muss aber gestehen, oder wir müssen gestehen, dass wir auch beide gerade das noch nicht so wirklich verstanden haben.
Ja, wir nehmen ja auch den modernen Sprachgebrauch von der platonischen Liebe und der Freundschaft.
Genau,
dementsprechend schwamm drüber, was Platon wirklich dachte. Wir nehmen einfach das Moderne und...
Das Moderne. Das hat eigentlich mit dem alten, mit der eigentlichen platonischen Liebe nichts zu tun. Ich lese jetzt mal kurz etwas dazu vor. Im modernen Sprachgebrauch hingegen drückt die Bezeichnung einer Freundschaft als platonisch gewöhnlich nur aus, dass die befreundeten Personen keine sexuelle Interesse aneinander haben. Der Ausdruck wird auch für eine potenziell erotische Beziehung verwendet, bei der man freiwillig auf die sexuelle Befriedigung verzichtet oder Umstände halber auf sie verzichten muss. Dabei kommt es nur auf den Verzicht als solchen an, nicht auf eine philosophische Motivation, Begründung oder Zielsetzung, die oft gar nicht vorhanden ist. Der Grund kann auch beispielsweise darin bestehen, dass die Fähigkeit oder Gelegenheit zur sexuellen Betätigung fehlt oder diese unmöglich ist, da die geliebte Person ihr nicht zustimmt.
Also, ja, bedeutet ja aber im Grunde nur, dass wir nicht eine platonische Beziehung mit jemandem hätte, dass ich kein sexuelles Interesse an ihm habe, aber trotzdem könnte ich ja in die Person verliebt sein.
Genau.
Ja, ist wieder die Frage, was ist Liebe und was ist Freundschaft und was ist Kumpel, Bekanntschaft oder. Also an welchem Punkt macht man es an Attraktivität fest oder an sexuellem Interesse?
Ich glaube, dass das bei jedem Menschen anders ist. Es gibt ja keine wirkliche Definition von Freundschaft, Liebe oder Kumpel. Das fasst ja fast jeder ja für sich anders auf. Also,
kannst du das für dich in Worte fassen, wie du das unterscheidest?
Also ich würde zum Beispiel als Kumpel würde ich jemanden bezeichnen, mit dem ich mich schon ab und zu treffe, irgendwie mich auch wohl unterhalte. Aber jetzt auch nicht so wirklich vielleicht gemeinsame Interessen habe oder auch vielleicht nicht so an ihm als Person interessiert bin. Vielleicht so der Freund eines Freundes. Also angenommen, wir beide gehen jetzt irgendwie weg zusammen und du bringst noch einen Freund, zum Beispiel Basti mit.
Ja.
Dann
kennt man. Also man ist bekannt.
Ja, man ist bekannt, man ist sich vielleicht auch sympathisch und kann miteinander quatschen. Und macht das dann vielleicht auch öfters. Man ist es ja so, aber man ist
dann,
jetzt vielleicht.
Und dann wird das durch das Interesse aneinander, wird das so irgendwie der Freundschaft.
Ja. Okay, Tana. Auch.
Und bei Frauen? Also, bist du so instant verliebt? Bist du so... Siehst du, wow. Die ist die richtige...
Du meinst, so
Liebe
auf den ersten Blick gibt? Puh.
Also, das ist die Frage. Hattest du da schon mal?
Also, ich hatte schon mal einer zweiten Freundin, als ich sie getroffen habe, habe ich direkt so gedacht, wow, okay. Sieht gut aus, hatte wirklich tolle Augen, hübsches Gesicht, tolle Haare, super Figur. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sofort in sie verliebt war.
Du fandest sie sehr, sehr attraktiv.
Ich fand sie sehr, sehr attraktiv. Und als wir uns dann mehr durch die Arbeit kennengelernt haben, habe ich mich in sie verliebt.
In Kilometer auf Auto Utter NS fahren.
Verliebst du dich in das Körperliche oder verliebst du dich mehr in das Geistliche? Also nicht, dass das kann sich ja beide schon bedingen, ja?
Ich glaube, das... Eher in das Geistliche. Frau, bin ich auch das Kopf hat, intelligent ist, ist auf jeden Fall auch sehr sexy. Aber wobei jetzt zum Beispiel bezogen auf meine zweite Freundin, fand ich natürlich auch körperlich echt Bombe.
Ja, ich glaube, es ist schon schwierig, eine Beziehung zu führen, wenn man jemanden abstoßend findet. Ja,
klar.
Oder überhaupt nicht attraktiv oder gar nichts Attraktives. Ja. Weil ich finde, es ist immer so das Schöne auch, wenn man sagt, okay, jemand ist die schönste Person der Welt für mich, weil man sich, glaube ich, einfach in viel mehr verliebt als so dieses offensichtliche, augenscheinliche. Ja, weil Menschen ändern sich. Allein durchs Altern verändert man sich. Dann kommen irgendwie Umstände dazu. Also man verliebt sich da ja nur in so eine Momentaufnahme im Körper und sagt, ja, das ist ganz nett und ja, kann man sich irgendwie vorstellen. Aber es hilft ja auch nichts, nur wenn man jemanden hat, den man sich irgendwo hinsetzt und man kann sich mit dem nicht unterhalten, also so einen Tag rumkriegen. Also nur um sich gegenseitig attraktiv zu finden, braucht man, glaube ich, keine Beziehung. Also gibt es sicher auch genug, die das machen, einfach nur um nicht alleine zu sein. Das sollte aber, guck mal, da sind vier Heißluftballons in der Luft. Sollte man das nicht machen. Also es ist, glaube ich, schöner, wenn ein Mensch äußerlich sowie innerlich einfach wunderschön ist.
Ja. Stimme ich dir.
Wobei die innere Schönheit, finde ich, deutlich wichtiger ist.
Ja. Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir?
Was denn?
Wie würdest du das definieren für dich? Kumpel, Freundschaft?
Oh, das ist ein schwieriges Thema, weil ich bin da selbst in mir irgendwie so ein bisschen unentschlossen. Wir hatten das ja jetzt mit der, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das als Freundin bezeichnen würde oder ob ich das einfach nur als, ist es ein Mensch, der mich interessiert, den ich spannend finde, die spannende Gedankengänge hat, mit der man reden kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und darum, das ist so eine liquide Grenze. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schafft man damit ja auch Verbundenheit oder Abstoßung, indem man jemandem sagt, okay, man ist nicht mit ihm befreundet. Ist das natürlich auch harsch für die andere Person, wenn die das in dem Moment so empfindet. Jetzt ist es, glaube ich, nicht so, als würde man oft sagen, hey, oh, du, sind wir jetzt befreundet oder nicht? Ich glaube, wenn man so jung ist, so als Junge sagt man, oh, wir sind jetzt beste Freunde und dann ist man das für 2 Stunden und dann hat der andere Kumpel aber einen schöneren, was weiß ich, Bagger und dann so. Jetzt habe ich aber auch nicht so unfassbar viele Freunde. Weil ich habe so ein paar Freunde, die sind mir sehr wichtig, die wissen auch viel. Und ich glaube, ich mache das so am Vertrauensverhältnis fest. Also wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, dann...
Ein Kilometer auf Autoroute der LS fahren.
Kommt man in so ein Freundschaftsding rein. Aber das ist so... Ich vertraue Menschen relativ langsam. Darum ist es schwierig zu sagen, okay, wo beginnt eine Freundschaft für mich? Wo beginnt Bekanntschaft? Also ja klar, kennen tue ich unfassbar viele Menschen. Aber wo ich wirklich auch weiß, okay, also ich weiß auch nicht, wie andere Menschen das machen, weil ich habe überhaupt nicht die Zeit, bei WhatsApp jeden Tag irgendwie allen Menschen zu schreiben. Ich habe da auch überhaupt gar keinen Bock drauf.
Auf Route der LS fahren.
Ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich dann immer so gekränkt von mir, weil ich denke so, ja, okay, du bist jetzt Nummer 20 oder so, die mir an dem Tag geschrieben hat. Ich habe keinen Bock, ich will auch nicht den ganzen Tag, ich hänge sowieso schon den ganzen Tag am Handy, weil irgendwie ständig irgendwie irgendwas ist. Das liegt sicher berufsbedingt daran, dass ich meinen Job auf... Mein 100%-Stelle habe und dann bin ich aber noch selbstständig und dann will ich dies noch und jenes noch und dann lese ich noch 15 Newsletter und überhaupt. Und dann, ich finde es wichtiger, mich qualitativ als quantitativ zu unterhalten. Stell aber in diesem Prozess auch schon fest, dass mir das schwerfällt bei WhatsApp. Das setzt mich unter Druck, wenn da so eine 1 steht.
152 Kilometer weiter auf Autoroute der LS.
Das ist so oh scheiße, jetzt muss ich schon wieder antworten. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich denke so, ja, was sagen wir uns denn jetzt? Ja, mein Tag war und dein Tag war Ich denke so, ja,
schön,
aber lass uns doch lieber über Gott und die Welt unterhalten oder über den Ersten Weltkrieg und was Verdirr mit einem macht. Und
also das will ich jetzt bezogen auf WhatsApp, würde ich das auch sehr irgendwie schwierig finden, über WhatsApp oder sowas zu quatschen.
Aber ich bin inzwischen da so weit, dass ich sage, okay, ich stelle Menschen bei WhatsApp auf stumm, weil mich das nervt, am Tag irgendwie 100 WhatsApp-Nachrichten zu bekommen.
Ja.
Und ich gucke dann lieber einmal abends rein, dann denke ich dann schon so, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Wenn du das aber nicht machst, bist du ja ganz schnell nicht mehr gesellschaftsfähig. Also ich glaube, die Leute nehmen das übel, wenn sie sehen, boah, der hat das gelesen und der antwortet immer noch nicht.
Ja.
Und Leute, das ist Kacke. Weil ihr wollt ja nicht, dass man euch irgendwie schnell mal was hinrotzt, sondern eigentlich möchte man irgendwie eine Antwort. Eine sinnvolle.
Ja.
Ich weiß aber nicht, wie andere Menschen das machen. Wie die irgendwie ihre 20, 30 besten Freunde da am Tag mit WhatsApp und dann haben die da noch alle ihre Geschichtchen und ich denke auch immer, ja, interessiert mich das jetzt oder... Interessiert mich das nicht?
Ja, ich glaube, dass es Leuten, die jetzt mit wirklich, also die noch jetzt deutlich jünger sind als wir, dass denen das leichter fällt als unser einer, die noch halt eine Welt ohne WhatsApp gekannt haben und nicht direkt damit quasi aufgewachsen sind. Das könnte ich mir mal vorstellen. Aber ich weiß, was du meinst, mir geht es ja ähnlich. Da irgendwie bei WhatsApp drei Chats oder von drei Personen irgendwie so eins dann einsteht, weil die mir irgendwie geschrieben haben, denke ich auch manchmal, okay, gucke ich kurz, manchmal habe ich auch keinen Bock zu antworten und dann erkenne ich auch Leute, die dann danach fragen, so einfach so ein Fragezeichen nachschicken, ne? Ich denke mir, ey, ich habe gar keinen Bock, ich habe irgendwie gar nicht was Wichtiges zu tun oder weiß nicht, bin gar nicht in Stimmung. Das ist halt so ein bisschen der Fluch von WhatsApp und Co.
Ja.
Diese ständige...
So eine Omnipräsenz.
Ja, ständige Verfügbarkeit.
Und eine Erwartungshaltung, ja. Und eine Erwartungshaltung, ja, auch nicht zu erfüllen, bedeutet ja für die andere Person... Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber so eine Art Enttäuschung, weil, boah, der antwortet mir nicht, weil ist nicht wichtig. Aber im Grunde, wenn ich jemandem nicht antworte, ist es mir so wichtig, sinnvoll zu antworten. Oder ich habe wirklich keine Zeit oder ich weiß, es ist halt einfach nur bla bla. Ja. Klar, das weiß man nicht, aber
Aber ich glaube, um mal zum Freundschaftsding zurückzukommen, ich glaube, Freundschaft ist für mich wirklich so ein, vielleicht mehr nach Vertrauen gestaffelt. Also schon klar, Freundschaft, gegenseitiges Interesse, gegenseitige Themen oder Themen, die einen miteinander beschäftigen. Oder dass man sich einfach generell gut austauschen kann, dass man so die gleiche Wellenlänge hat, sagt man. Und ich weiß aber, also mehr als so, sag mal, ich glaube, in der Werbung sagt man Peer Group, mehr als 10 Leute, 5 bis 10 Leute in so einer Peer Group, weiß überhaupt nicht, wie man das macht. Also ich weiß nicht, wie man das macht.
Ich könnte es dir auch nicht sagen.
Das würde mich so stressen irgendwie mit dem und mit dem, und dann hat man ja immer so Phasen, aber ich glaube, ich komme jetzt auch in das Alter, wo ich sage, ja, ich kenne einfach viele Menschen, die mich jetzt schon mein Leben lang oder einen großen Teil meines Lebens begleiten. Und man kommt so weg aus diesem Beste-Freunde-Ding, sondern es sind einfach alles gut, sehr, sehr gute Freunde oder alte Freunde. Alte Freunde finde ich auch immer ein schönes Wort, da weiß man, es hat sowas, man hat viel erlebt zusammen schon.
Ja.
Felix hat ja schon mal so einen Roadtrip gemacht. Also wir einfach, haben wir, glaube ich, haben wir erzählt, dass wir an die Nordsee gefahren sind?
Nee, haben wir nicht.
Da haben wir uns so ein Sparticket gekauft zu viert. Sind, glaube ich, 12 Stunden nach Rügen gefahren.
Ja. 12 Stunden nach Rügen.
Haben furchtbar schlecht geschlafen.
Am Strand. Also,
verbotenerweise auch wieder unter den Kreidefelsen gepennt.
Genau, also am Steinstrand. Das war echt. Und dann am nächsten Tag wieder zurück irgendwie.
Wieder 12 Stunden, ja.
Das war schon eigentlich bescheuert, aber
es war günstig und es war gut.
Ja.
Da war noch ein guter Freund dabei.
Ja.
Mit dem sich das irgendwie auch immer mal wieder so. Also wir finden immer mal wieder zueinander. Ich finde, ja. Stefan zum Beispiel ist jemand, der ist ziemlich beeindruckend, weil der weiß einfach so unfassbar viel. Ja, Dinge. Gleich pro Tag 300 Podcasts parallel auf jedem Ohr. Und ja. Ich glaube, wenn er könnte, würde er ja noch Kopfhörer in die Füße stecken, einfach um 4 Podcasts gleichzeitig zu hören.
Ja.
Aber Männerfreundschaften sind ja sowieso irgendwie komische Freundschaften. Findest du auch? Ich bin.
Komisch inwiefern?
Ich bin lieber mit Frauen befreundet.
Ja?
Ja.
Warum?
Wir haben so einen besseren Draht zueinander einfach.
Ja.
Darum stelle ich mir immer die Frage, gibt es platonische Freundschaften? Und ich für mich sage, ja, es gibt es. Aber es war auch ganz oft dieser Moment da, wo man denkt, okay, es ist ein gefährlicher Moment. Wo man nicht weiß, gibt das gerade. Weil man kommt ja dann doch schon auch in Vertrauenssituationen, wo man sagt, oh, es ist schon spannend auch, man will weiter und höher und. Aber irgendwie komme ich mit dem weiblichen Geschlecht, komme ich besser zurecht. Liegt vielleicht daran, dass ich von meiner Mutter allein aufgezogen wurde. Wie ein Wolf im Dschungel, nein. Wie Mowgli ausgesetzt.
Ja, genau.
Nicht weiter. Was? Der ist gerade echt weit hier rüber gefahren.
Ja.
Hat auch ganz schön geguckt, als er dich gesehen hat, so 20 cm entfernt. Oh, was? Nein, ich glaube, das war durchaus ein Unterschied.
Ja.
Ich weiß, also.
Stimmt.
Hat so ein Wochenend-Daddy. Da hab ein Wochenend. Naja, jetzt nicht mehr. Also, ist jetzt nicht, dass ich jeden Freitag zu meinem Vati fahre. Aber ich glaube, das ist schon merkbar, einfach diese Mutter-Sohn-Bindung. Ist, wie ist so die Verbindung zu deinem Vater? Also, du bist ja in einer Familie aufgewachsen.
Ja.
Obwohl ja auch nicht durchgängig, ne? Du warst ja irgendwie bei einem, auf einem Internat.
Ja, später. Also mit 17 bin ich da. Aber vorher habe ich ganz. Kann ich mich glücklich schätzen, dass ich Mutter, Vater und einen Bruder hatte. Also noch hab, aber ne, damals halt. Weil mein Bruder ist 7,5 Jahre älter als ich, also bin ich eigentlich eher als Solo-Kind aufgewachsen.
Naja, als der 7,5 war, da ist der in die Schule gekommen, da warst du wahrscheinlich uninteressant.
Ja, ich bin. Wir sind schon, doch.
Aber er war ja schon ein großer Bruder. Also er hat dir die ganze Musik irgendwie nahegebracht und CDs geschenkt und
ja, ja.
Das du durftest dich wahrscheinlich öfter mal mit ihm schlagen.
Oh ja. Boah, wenn wir uns einmal gekloppt, habe ich mir das Schlüsselbein beigebrochen.
Also eher von der Größere.
Nee, aber... ich hatte auch immer... Ja, nicht besseres, aber innigeres, oder engeres Verhältnis zu meiner Mutter als zu meinem Vater. Mein Vater war halt auch seine Firma, die er halten musste, ein Familienbetrieb, dementsprechend auch viel gearbeitet. Ich meine, ich habe trotzdem viel mit ihm auch gemacht irgendwie.
Ihr habt ja auch sowas wie einen Roadtrip gemacht durch Schottland. Das einzige Mal, dass ich mit meinem Vater im Urlaub war, war Disneyland Paris. 3 Tage. Auf der Rückfahrt habe ich gekotzt, da hat er mich angeschrien.
Ja. Ja, das stimmt.
Top-Erziehungsmethode. Nicht nachmachen. Kommt nicht gut. Regnes Erlebnis.
Ja.
Nein, aber du bist mit deinem Vater durch Schottland gefahren.
Ja, das stimmt.
Ihr habt euch Destillerien angeschaut und Whisky getrunken und...
Ja, das war echt cool. Also
Messi gejagt.
Also wir haben uns im Laufe der Jahre, also als ich jetzt älter geworden bin, sind wir irgendwie nochmal ein bisschen enger zusammengerückt, würde ich sagen. Auch gerade jetzt so dieser Roadtrip durch Schottland hat er bestimmt auch mal zu beigetragen. War echt super. Wir haben so alten Schlössern, die an Hotels jetzt sind, geschlafen, viel gesehen.
Das ist schon ein bisschen das Gegenteil von jetzt, ne? Vom Schloss ins Auto.
Ja.
Ja.
Na Gott.
Hat aber beides seinen Reiz.
Ja. Doch. Also Schottland kann ich nur empfehlen. Der noch nicht da war. Es lohnt sich. Es ist wirklich wunderschön, die Highlands. Ewig grüne Wiesen, Berge. Ja. Guten Whisky, wer Whisky mag. Nein, auch so kleine Dörfer und so.
Ist schon echt
sehr cool.
Ja, muss ich auch noch machen. Steht auf meiner Liste.
Ja.
Auf der Bucketlist.
Ja, und dann.
Und wie Internat? Die Geschichte kenne ich ja auch gar nicht.
Ja, ich
weiß. Ich kenne nur meine Internatsgeschichten, kommen alle vom Kinderkanal mit Schloss Einstein. Die hatten alle ein schönes Leben, ich wollte auch ins Internat. Meine Mutter hat damals tatsächlich überlegt, weil ich war habe so eine leichte Rebellionsphase. Meine Mutter hat überlegt, ob sie mich auf die Odenwaldschule schickt. Aber wir hätten uns da theoretisch, eventuell hätten wir uns da treffen können.
Ja. Das wäre was gewesen. Stell dir mal vor, wir hätten uns auf der Odenwaldschule irgendwie getroffen und dann irgendwann in Wiesbaden wieder. Wäre schon geil gewesen. Aber gut. Ja. Nee, ich bin mit 17 aufs Internat gekommen. Weil meine Eltern die Schnauze voll von mir hatten, mich nicht mehr ertragen konnten. Nein, Quatsch.
Warst du auch so schlimm
als Jugendlicher? Nein, überhaupt nicht.
Echt? Warst du so ein lieber Jugendlicher?
Ich war total... Ich habe mich nie... gar nicht so wirklich rebelliert irgendwie. Es kam erst viel später.
Deine Totenkopf-T-Shirts wirken anders.
Ja, das kam auch alles...
Also du lebst jetzt deine Pubertät.
Ja, genau. Bei mir ist es alles verzögert. Irgendwie. Bei mir ist es, ja... Kommt alles etwas später.
Ja.
Nee, ich war. In der Schule vorher war ich jetzt nicht so gut. Und irgendwie muss es halt weitergehen. Ja, und meine Mutter hat so einen Zeitungsartikel gefunden über die Odenwaldschule. Hat sie das durchgelesen und hat mir das dann auch gezeigt und gefragt, ob ich Lust hätte, mal so dahin zu fahren, mir das anzugucken, ob ich mir das vorstellen könnte, Internat. Ja, und dann sind wir da hingefahren. Wohlgemerkt irgendwie 400 Kilometer. Haben wir uns das angeguckt. Und ich muss sagen, ich war echt direkt begeistert. Also, es war auch
von so zu Hause weg und mit Lehrern und Schule und.
Ja.
Ist das, ist glaube ich auch ein altes Gebäude gewesen, ne?
Ja, also es sind ja mehrere Gebäude.
Ja. Ja, man schläft dann aber in separaten Häusern?
Ja, also das Konzept war, weil die Schule gibt es ja mittlerweile nicht mehr, dass die Schüler waren in sogenannten Familien aufgeteilt. Es waren, boah, lass mich lügen, immer so, weiß nicht, 6 bis 8 oder 10 Schüler, glaube ich. Und halt eine Lehrkraft, die quasi das Familienoberhaupt war.
Also Lehrer waren auch Betreuer.
Ja, genau.
Also zum Beispiel dein Mathe-Lehrer, Lehrerin hätte auch dein Betreuer sein können.
Zum Beispiel. Man hat dann in den verschiedenen Häusern, die haben alle Goethehaus, was gab es noch? Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Platon gab es, glaube ich, auch. Hieß ja. Müsste ich nachgucken, die ganzen Häuser hießen.
Da fahren wir, Entschuldigung, fahren wir irgendwann runter. Wir haben nur noch für 80 Kilometer Sprit.
So.
Ja. Auf der Autobahn tanken ist halt immer so. Jetzt bezahlen wir erstmal wieder Geld.
Warte mal. Ja, es dauert aber noch, bis wir von der Autobahn runterfahren. Aber wir könnten.
80 Kilometer?
Könnten. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen.
Naja, gut, gut.
Wir können gleich hier kurz abbiegen. Guck mal hier nach.
Naja, jetzt bezahlen wir halt erstmal wieder.
Ja, ja. Sand. Aber das sieht aus wie eine etwas größere Stadt. Jetzt mal kann ich hier auch Tankstelle. Da. Haha.
Können wir auf der Route eine Tankstelle finden?
Ja.
Ah, okay, das macht er jetzt. Ah, guck mal, da ist eine Esso. Ja, gut, die ist wahrscheinlich Autobahn. Aber guck mal da, wenn wir da abfahren. Dann könnte das da ja. Ich brauche 4,50 Euro. Ihr habt doch alle Fieber. Junge, zwei, hast du das Geld gefunden?
Ja, das habe ich da reingetan.
Okay, 3 Euro, kommen wir weiter? Nein.
Nee, jetzt hier kommt ein 20. Wie geht das überhaupt? Ach ja.
Und das Ding schluckt alles, Hauptsache das Geld.
Oh nein! Also wir haben jetzt gerade, wie viel waren es? 4,50 Euro? Wenn du 20er bezahlst und jetzt kommt halt mega viel Kleingeld. Das ist doch bescheiden.
Also das Kartenprinzip ist cooler.
Ja, muss ich
vielleicht
auch sagen.
Vielleicht fahren wir einfach beim nächsten nochmal in dieses Tee rein.
Ja.
Oh, dann habt ihr Angst, Geld zu verlieren. Ja, das ist fertig.
Ja. Natürlich.
Ah, der hat uns abgezogen. Oh. Sir Louis.
So.
So. Auf jeden Fall Kleingeld. Also, hier kostet 4,40 Euro Maut. Wir haben auch schon lange keine Chips mehr gegessen. Ich finde, wir sollten heute Abend nochmal Chips kaufen.
Stimmt.
Wegen dem ekligen Geschmack. Um weiter zu testen.
Auf jeden Fall.
Dann müssten wir französisches Bier und wir müssen heute Abend noch echt viel französisches Bier trinken. Und Jupiler aus Belgien. Das, was du geschenkt kriegst, haben wir auch noch
nicht. Ja, stimmt.
Und, was wir auch immer vergessen, Virgin Mojito. Also man fühlt sich morgens wie ein Alkoholiker, wenn man mit einer Dose Mojito im Auto sitzt.
Ja.
Ist Virgin, schmeckt wie Mojito, ist geil.
Von Schweppes.
Schweppes.
Ja.
Schweppes bringt das nach Deutschland.
Absolut.
Also falls ihr uns sponsern wollt, Schweppes, wir wären eure perfekten Testimonials.
Ja.
Wir erwähnen in jedem dritten Satz Schweppes.
Oder hier Schweppes Agrum.
Auch so, geil.
Ja, so eine Zitronenfrucht.
Was ist das? Ich glaube, was? Noch? Sechs Zitrusfrüchte.
Ja.
Aromzelle. Macht er das? Bist du betrunken?
Voll oder was? Ich habe ja schon mal echt jemanden gesehen vom Truck, der saß da so und hat sich irgendwie.
So?
Also mit der.
Mit beiden.
Nee, mit einem. Fuß auf der Blende irgendwie und hat sich da Fuß.
Ja, weil, kennst du die Trackermöse?
Trackermöse?
Ja. Hey. Weil weißt du, wie Tracker sich so eine Taschenmaschine?
Will ich das jetzt wissen?
Nee, will man nicht, aber ich habe das irgendwann auf RTL 2 diese komischen widerlichen Reportagen an nachts geguckt.
Oh Gott.
Trackermöse ist. Also Entschuldigung an alle Frauen und auch an die Männer, die sensibel sind. Nein, an alle Männer und Frauen. Pardon, ihr könnt jetzt kurz abschalten. Trackermöse ist, wenn du dir eine Thermosflasche voll machst mit Met und am geilsten ist, wenn du noch ein rohes Ei reinmachst und dann machst du schwuppdiwupp. Ja, das haben die bei RTL 2 gesagt.
Okay.
Weiß auch nicht, wie viel Kilo Met man da braucht. Vielleicht kann man den kleinen Tupperton.
Ja. Egal. Jetzt nur mal kurz wegen der Tankstelle.
Ach ja.
Die ist aber nicht. Ist hier an der Seite. Müssen wir jetzt auch irgendwie da
abfahren. Ja, aber er ist sowieso eine teure Tankstelle. Ja. Fahren wir eigentlich zurück jetzt über Luxemburg oder nicht?
Ja, jetzt warte mal kurz. Ja, und da.
Naja, ist die Frage, ob wir jetzt für 10 Euro tanken und dann über Luxemburg fahren, weil es da irgendwie günstiger ist.
Dann meinst du?
Es liegt halt nicht auf dem Weg. Kannst du mal an Google Maps parallel gucken? Wo fahren wir hin? Saarbrücken?
Ja, wir sind an Luxemburg schon vorbei.
Ist Saarbrücken?
Ja, guck mal hier.
Nee, wir fahren nach.
Luxemburg.
Ach so.
Also wir könnten höchstens nach Deutschland rüber tanken.
Vorbach. Nee, ich will doch nicht nach Deutschland. Ist es günstiger in Deutschland? Ich glaube, es gibt sich nicht viel. Warum sind wir denn jetzt schon an Luxemburg vorbei?
Ja, wir haben irgendwie vor lauter Wörter und was weiß ich verpeilt, bis wir noch
nachlassen. Naja, gut, aber wir kommen auch schon echt spät an. Ne?
Ja. Scheiße. Ja, da hier oben ist noch eine Station Service Auchan. Keine Ahnung.
Also bei Intermarché haben wir günstig getankt, aber ich glaube, heute waren wir schon bei 1,80
Euro. Das ist
ja. Aber ich glaube, es lohnt sich auch nicht zurückzufahren nach Luxemburg, wenn wir in Straßburg sind. Oder? So kartentechnisch morgen auf dem Rückweg lohnt sich das so gar nicht, ne?
Nein.
Null.
Ist halt. Ja, keine Ahnung.
Ja, kommt irgendwo nochmal so ein Intermarché mit Dings da, mit Tankstelle? Dann können wir uns da was zu essen holen. Weil ich merke, es ist 8:30 Uhr.
Ja, ja.
Das Abendbrot, wenn nicht, esse ich ein Stück Pfirsich. Nektarine. Pfirsich mag ich nicht. Wir fühlen uns gerade wie so ein bisschen im Raubüberfall, weil vor uns ist ein LKW, der fährt langsam. Rechts macht ein LKW dicht, links ist Leitplanke und hinter uns machen zwei Autos Druck. Ja, er hat zu Recht gehupt. Das war jetzt ein Brummi-Rennen vom Feinsten.
Elefantenrennen.
Wird gestartet. Ziel 46 Renault Grand Carré. 13 Kilometer Ausfahrt 42 Richtung Sarreguemines und Saarreibenheim.
Machen wir. Und das nächste Ticket zu bezahlen. Also, jetzt habe ich schon wieder ein Ticket gezogen. Und fahren jetzt weiter. Gucken wir mal, was die nächste Chose kostet.
Ja, wahrscheinlich viel zu viel.
Ja.
Wird man echt arm. Nicht so geil.
Naja. Vor allem, wenn man sparsam fahren will, dann, ja.
Aber wir haben jetzt auch echt so ein bisschen Zeitproblem, weil wir schon spät dran sind und auch noch einkaufen wollen und ja. Naja. Auf jeden Fall, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich mache.
Bei den Wohneinheiten.
Bei den Wohneinheiten, genau. Und zwar sind wir also irgendwie 6 bis 8 Schüler und ein Oberhaupt, Lehrer. Und die haben dann in verschiedenen verschiedenen Häusern gewohnt. Es war immer so pro Etage eine Familie meistens. Und in manchen, also zum Beispiel in dem Goethehaus, wo ich gewohnt habe, das war so eines der größten, oder das größte, da war unten auch zum Beispiel noch die Bibliothek drin.
Wenn man sich vorstellt, so eine altehrwürdige Bibliothek oder?
Ja, richtig, mit
Lesesessel.
Lesesessel, ja, konntest du auch Musik ausleihen, anhören. War schon geil. Auch Zeitungen, die du aktuell lesen konntest. Genau. Und dann waren in verschiedenen Gebäuden auch noch halt die einzelnen Klassenräume.
Aber das war dann immer so als eigene Wohnung noch. Also, oder wenn du im Goethehaus warst, dann gab es da nochmal einzelne Zimmer? Oder waren das so einzelne Wohneinheiten und da drin waren Zimmer?
Achso, nee, das waren einzelne Zimmer. Das waren immer Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, glaube ich. Zumindest war es bei mir so.
Ja, du hattest ein Einzelzimmer?
Ja, in meinem letzten Jahr aber auch. Also, die Einzelzimmer waren eigentlich immer erst ab, glaube ich, 12. Klasse.
Okay,
vorher musste man dann...
Bisschen Privatsphäre.
Ja.
Weißt du, ob es teurer war, ein Einzelzimmer?
Nö. Das konnte man sich aussuchen. Ja. Man konnte dann natürlich auch mit einem anderen, mit einer anderen, also wir natürlich nur Geschlechter getrennt, also konnte jetzt nicht mal eine Frau zusammen ein Zimmer nehmen. Auch.
Und dann hat man ganz normal Unterricht gehabt, um 8.
Ja.
Hat man zusammen gefrühstückt?
Ja.
Wir hatten, in der Familie dann aber?
Nee, wir hatten... Jein. Wir hatten einen Speisesaal, wo wir gefrühstückt, Mittagessen und Abendessen hatten. Und das war immer montags bis samstags war auch. Und sonntags haben die Familien unter sich gefrühstückt, da konnte man vom Speisesaal dann irgendwie seine Sachen holen und dann hat man halt in der Wohnung von einem Lehrer gefrühstückt. Also teilweise haben die Lehrer dann natürlich auch Frau oder Mann und Kind, also mein Familienoberhaupt. Falls du das hörst, Martin, liebe Grüße an dich und Anja.
Und die haben dann ihre Frau, also die Partner haben da auch gewohnt?
Ja, die haben da auch gewohnt.
Ach krass, okay.
Auch mein Kind, ja, wie gesagt, Martin, bei dem ich gewohnt habe, der hatte ein Kind, das war zwei Jahre, als ich da, nee, also ich glaube sogar noch jünger, als ich da eingezogen bin, als ich auf die Schule gekommen bin. Und die haben später, glaube ich, noch ein Kind gekriegt, aber da war ich... letzten Jahr oder ich war sogar schon fertig. Ich weiß gar nicht.
Und einen Abschluss hast du da gemacht?
Ja, Fachabi. Ja, das
war da, man hat mal ganz normal Unterricht und danach hat man Freizeit und dann, wie stellt man sich das vor?
Ja, es gab ganz normal einen Unterricht. Man muss dann halt teilweise schon längere Strecken zurücklegen, weil Klassenräume halt auch überall verteilt waren.
Also der Lehrer hatte einen Klassenraum und man musste laufen?
Ja.
Weil bei uns war das ja so, die Klasse hat einen Klassenraum, der Lehrer muss laufen. Ich finde das Konzept andersrum irgendwie auch besser eigentlich.
Ja, also wir hatten auch einen Klassenraum, wo wir dann, glaube ich, so Deutsch, Mathe oder so hatten wir, glaube ich, da. Aber zum Beispiel für, weiß nicht, natürlich Physik und so, Chemie, aber auch für... Politik und
in
so mussten wir dann.
Ausfahrt 42 Richtung Sarreguminus und Saarreibe nehmen.
Mussten wir dann zu anderen Räumen gehen. Na, zum Beispiel auch in der Bibliothek zum Beispiel, da gab es einen coolen Raum, also von dem Goethehaus, war der Goetheplatz. Das war so der zentrale Platz irgendwie in der Schule, wo sich da auch ganz viele Schüler in den Pausen getroffen haben, unter anderem. Und das Goethehaus, das hatte vorne so einen rundlichen, mit hauptsächlich vielen Fenstern
rechte Spur verwenden und dann die Ausfahrt 42 Richtung Sarreguninus und Saaral benehmen.
Der auch zur Bibliothek noch gehört hat, aber wo auch zum Beispiel noch Unterricht war. Da konnte man auch mit zwei Türen, also Flügeltüren, wirklich dann abschotten.
Also schon auch so beeindruckend irgendwie.
Ja, ich fand, die Häuser waren echt schön. Nicht alle. Es gab auch so
ein Kilometer den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt auf N61 Richtung Sarreguninus verlassen.
Es gab so auch so ein Gebäude, das war halt so 70er Jahre Plattenbau irgendwie. Das war jetzt nicht so geil. Also zum Beispiel diese ganzen Häuser, die ja so ein, was nennt man das? Die stehen ja schon, weiß nicht, über 100 Jahre. Das ist dann wirklich schon alt.
Ja, das ist ein langes Traditionshaus gewesen.
Ja, aber die waren doch echt. Fuck you!
Ja, jetzt müssen wir wieder bezahlen, für rauszufahren.
Die waren schon echt schön. Auch die Bibliothek fand ich echt.
Kreisverkehr schon an der vierten Ausfahrt auf N61 Richtung Sarreguninus verlassen.
Ja, soweit erstmal dazu.
Aber ist ja geschlossen worden, ne?
Ja. Ich habe ja da, also könnt ihr mal einfach googeln, Odenwaldschule, und euch ein bisschen schlau machen. Das war ja jetzt auch
1,50.
Wow.
Human.
Human. War ja auch lang groß in den Medien und ist teilweise immer noch die Missbrauchsfälle, die ja stattgefunden haben über lange Zeit. Ja.
Furchtbar.
Ja, soweit erstmal.
Aber entstehen da Freundschaften, die halten? Also man lebt ja tatsächlich wie mit einer Familie zusammen.
Ja.
Was?
Weiter.
Da.
Ja. Ja,
1,7 Kilometer den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf N61 verlassen.
Hahaha! So, Mensch.
Jetzt musst du halt wieder reden.
Ja, ich weiß.
Ah, okay.
Ich mach's gleich wieder an.
Danke. Nein, alles gut.
Ja, ich hab da auf jeden Fall echt Freundschaften geschlossen, die ich auch. Also, die sehr fest waren, sehr, mit denen habe ich viel erlebt in der Zeit. Ich muss leider sagen, dass ich zum wenigsten heute jetzt noch Kontakt habe, weil sich das doch irgendwie immer noch irgendwann dann,
ja. Das verläuft sich so, ne?
Verläuft, ja. Das ist schade. Also mit einem telefoniere ich ab und zu noch. Wir haben uns auch vor letztes Jahr mal getroffen, da habe ich einen Besuch bei ihm zu Hause. Liebe Grüße, Benjamin. Der ist jetzt als Koch auf einem Schiff irgendwie unterwegs. War nicht schlecht. Mit dem habe ich auch, also mit dem habe ich auch ein Jahr zusammen ein Zimmer geteilt. Ja, kann ich Storys erzählen, aber.
Ja. Erzähl uns mehr.
Ja, schon.
Erzähl uns morgen mehr.
Ja, machen. Guck mal. Morgen werde ich noch ein paar alte Schurken auspacken.
Das Auto schreit nach Essen. Trinken.
Ja.
Dringend. Es leuchtet und sagt, tank jetzt oder ich werde sterben.
Ja, 44 Kilometer.
Ja, das schaffen wir. Mit dem letzten Tropfen werden wir in der Zapfsäule ankommen. Ich werde Essen jagen. Und das Auto befüllen oder so. So. Das war unser doch ziemlich lang gewordener Reisebericht mit allem Versprochenen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht noch irgendwas versprochen, was wir einlösen müssen. Ich glaube, wir müssten durch sein wird. Mit den großen philosophischen Themen. Ich hoffe, ihr seid befriedigt. Habt so ein bisschen Seelenstriptease gemacht für euch.
Ja.
Aber wir tun alles für euch.
Ja. Wir machen das ja auch für euch.
Nicht für uns. Ja. Wir machen das eigentlich nur für euch.
Ja.
Im Grunde würden wir gar nicht miteinander reden, weil wir wissen alles.
Eben. Kennen uns ja jetzt auch schon so lange.
Eben. Da hat man sich einfach als Mann nichts mehr zu sagen. Man grunzt einfach nur noch. Darum mein Abschiedsgrund.
Bis bald.
Schlaf gut.